Hallo,
Hallo,
wir sind wieder.
Ja,
Herzlich willkommen
zu unserer dritten Folge ist das jetzt schon, ne?
Dritte Folge in der zweiten Staffel.
In der zweiten Staffel. Ja, wir haben heute einen Special Guest hier.
Endlich mal.
Endlich mal, ja.
Mal. Wir haben so lange danach gesucht.
Ja, du kannst dich gerne erstmal vorstellen.
Ja, hallo. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin Nina. Und ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich war mit Sarah mal in einer Klasse. Das ist schon ein paar Jahre her.
Und das nächste Mal mit zusammen, ja.
Genau. Also, ja, lange her.
Ja.
Und ich bin momentan in einer schwierigen Situation, sagen wir mal so. Genau, ich habe mittlerweile ein Kind, bin verheiratet und mein Kind ist schwer herzkrank. Und wir sind aktuell vom Pflegenotstand betroffen. Genau. Und ich habe einen Instagram-Account gemacht, wo ich darauf aufmerksam machen möchte. Und Sarah und Helke wollen mich da ein bisschen unterstützen und deswegen bin ich heute hier.
Ja,
Ja.
genau. Also uns betrifft das Thema ja auch in weiter Ferne oder gar nicht so in weiter Ferne, sondern eher ein bisschen näher. Ich bin ja auch Krankenschwester und habe im Krankenhaus gearbeitet und bin ja auch mehr oder weniger aufgrund der absolut schlechten Bedingungen für medizinisches Personal im Krankenhaus aus dem Beruf oder mehr oder weniger aus dem Krankenhaus halt gegangen. Und deswegen ja, können wir uns da mit
Also
dem Thema identifizieren.
ich habe mit dem Thema jetzt noch nicht so viel Berührung gehabt, Gott sei Dank, sowohl in der Familie als auch jetzt ich persönlich noch nicht. Ich arbeite ja auch gar nicht in so einem Beruf. Ja, bin ich
Aber
sehr
aus
froh.
Solidarität.
Ja. Nein, ich höre mir das dann an, sehr gerne. Ja.
Ja, aber voll schön. Also, dass ich hier sein darf. Nicht der Pflegenotstand, sondern
Ja.
dass ihr mal ein bisschen auch auf das Thema aufmerksam machen
Ja,
wollt.
definitiv. Ist auch ein wichtiges Thema.
Und es kann jeden betreffen. Also, man kann aus der
Ja.
Haustür gehen und einen Schlaganfall kriegen
Ja.
und dann ist man einfach auf Hilfe angewiesen.
Und dann bekommt man sie höchstwahrscheinlich dann nicht.
Ob nun als Kind oder als Erwachsener, ja, das kann halt super schnell gehen.
Ja.
Und wir dachten eben, also unser Podcast hat ja jetzt nicht die absolut super Reichweite, aber Nina postet immer ganz viel und schreibt immer fleißig und viel. Aber wenn man das einfach nochmal so, ja, nicht live hört, aber trotzdem so ein bisschen, ja, halt mit Stimme hört, wie man das so erzählt und berichtet, ist dann vielleicht auch nochmal was anderes als nur in Anführungszeichen Texte zu lesen. Das einfach nochmal ein bisschen
Ja, ich muss dazu sagen,
näher zu
ja,
bringen.
ich habe das jetzt auch erst vor ein paar Wochen angefangen. Ich glaube, vor 3 oder 4 Wochen.
Ja, ist noch nicht lange her, ne?
Und ich habe jetzt auch nicht so die mega Reichweite, aber ich bin halt dabei, an die Medien zu gehen, an die Öffentlichkeit und einfach mal aus der Sicht von Betroffenen, also in meinem Fall Eltern, zu berichten, weil meine Kleine ist noch so klein. Die kann sich dazu noch nicht äußern und die muss da jetzt schon viel erleben.
Wie alt ist sie jetzt?
2,5, die wird im Dezember 3. Ja, hatten schon unzählige Krankenhausaufenthalte hinter uns. Und man kriegt ja dann auch nicht nur so das bei sich mit, sondern auch bei den Zimmernachbarn, die man mit auf dem Zimmer
Ja.
hat. Und da habe ich halt auch schon so ein paar gruselige Geschichten erlebt. Und ja, also mein Ziel ist es einfach, nochmal so eine kleine Welle auszulösen und auf das Thema aufmerksam zu machen, weil ich nicht möchte, dass meine Tochter aufgrund dieser Umstände irgendwie nicht weiterleben kann. Und momentan sind wir halt in einer Situation, wo sie auf eine OP wartet, die ihre Lebensqualität verbessern soll und wo die Ärzte auch wissen, dass sie notwendig ist. Aber es ist halt entweder kein Platz da oder kein Personal. Ja, und das macht es super, super schwierig.
Und weswegen
Ja.
ja auch schon mal eine OP verschoben wurde, ne?
Genau.
Wegen dem
Ja.
Pflegenotstand, weil halt kein Pflegepersonal
Genau.
da ist.
Also bei uns war das jetzt so, ja, ich versuche ja immer so normal wie möglich mit meiner Kleinen umzugehen. Also ich bin jetzt nicht so, die sagt, oh mein Gott, mein Kind ist herzkrank, ich muss sie in Watte einpacken, sondern ich bin da schon so, okay, hinfallen und sowas, ne? Soll sie machen und sie soll ein normales Leben führen, so weit wie möglich. Ja, und dann ging das los, dass sie in die Krippe sollte, Anfang des Jahres. Und sie hat halt nicht nur das Herz als Befund, ne? Also sie hat halt schon andere Baustellen auch noch, unter anderem auch ein schlechteres Immunsystem. Ja, und dann ist sie in die Krippe gekommen und man weiß ja, wenn die Kinder in die Krippe kommen, dann sind die gefühlt das erste Jahr krank.
Ja.
So, und dann waren wir, ich glaube, 2 oder 2,5 Wochen oder 4 Wochen in der Eingewöhnung. Und war auch alles gut. Ihr hat es gefallen, ihr hat es gut getan. Ich habe gemerkt, es ist genau der richtige Weg, weil sie auch den Kontakt einfach zu anderen Kindern gesucht hat. Und die Erzieher waren auch mega happy. Also es hat eigentlich alles gepasst. Man sagt ja immer, wenn es perfekt ist, ne?
Dann kommt der Knall.
Dann kommt irgendwas, genau. Und dann war das, wir sollten Anfang Februar ein CT machen. Und dann nehme ich sie, oder habe ich mir vorgenommen, sie eine Woche vorher rauszunehmen. Einfach um Infekt zu vermeiden. Und auch von der OP macht man das so 14 Tage vorher isolieren, so weit wie möglich, damit die OP halt nicht verschoben werden muss.
Ja.
Und genau, dann waren wir da zum Termin und dann hatten die gesagt, nee, machen wir nicht, weil ihre Blutwerte so einen kleinen Infekt aufweisen.
Okay.
Ich dann so die Entschuldigung, wie bitte? Das CT ist wichtig, weil anhand dessen soll ja die OP geplant werden, wie das jetzt weitergeht. Ja, nee, machen wir nicht, weil ist zu gefährlich. Nicht, dass da denn jetzt wirklich wie was im Anmarsch ist und sie dann kranker rausgeht, als sie reinkommt. Ich so, ja, okay. Dachte ich mir so, oh, ist natürlich blöd, aber mein Gott. Ja, dann wollte ich auf einen neuen Termin warten oder beziehungsweise hieß es, wir kriegen einen neuen Termin zugeschickt. Ja, und dann, ich glaube, am nächsten Tag war sie dann auch wieder in der Krippe. Und dann ging es los in der Nacht mit 41,6 Fieber.
Oh.
Also 41,6 und herzkrank, ne, muss man dazu sagen.
Ja.
Das war überhaupt nicht schön mit anzusehen. Und dann haben wir auch den Rettungswagen gerufen. Ja, und dann hieß es, sie hätte einen bakteriellen Infekt. Hat, ich glaube, hochdosiert Antibiotikum bekommen. Und ihre Sättigung, also war dann auch so mit dem Sauerstoff, dass das da so anfing, dass sie Sauerstoff benötigt hat, weil ein normaler Mensch, ein herzgesunder Mensch, der sättigt so zwischen 96 und 100.
Mhm.
Und bei ihr ist es halt aktuell so, unter Belastung ist sie bei 50. Okay. Und mit Sauerstoff vielleicht gerade so bei 65. Und okay. In Ruhe in der Nacht geht's ohne.
Mhm.
Aber das ist halt auch so speziell dem Herz so geschuldet, wegen den Mischverhältnissen und so. Und ja, dann haben wir uns von einem Infekt zum anderen gehangelt. Und da haben die Ärzte schon gesagt, okay, der Infekt triggert das jetzt alles so. Die OP sollte in 4 bis 6 Wochen stattfinden. Ja, weil sich ihr Zustand aber nicht gebessert hat, haben wir dann erst Ende Mai das Gespräch mit dem Chirurg gehabt, weil es da dann so war, dass wir sagten, okay, sie ist stabil und man kann die OP jetzt angehen. Und dann hieß es, okay, ja, nächsten Monat wird sie operiert. Und das war dann Ende Juni, da hatten wir dann auch den Termin, waren in Isolation, sind ins Krankenhaus gefahren und sie hat alle Voruntersuchungen mitgemacht, mit Zugang legen, Tropf und so weiter. Und ja, dann waren wir da und am nächsten Tag hieß es dann, soll so gegen Viertel nach 7, halb 8 losgehen zum OP. Und ja, irgendwie kam mir das schon komisch vor, weil um 7:15 keiner kam. So, und ich weiß aus Erfahrung, wenn keiner kommt, dann hat das was zu bedeuten. Mhm. Weil sonst sind sie pünktlich, was OPs angeht, gerade wenn man als Erster auf dem Plan steht. Ja, und dann bin ich hin und dann meinten die Schwestern, ja, das dauert auf Montag, das war ein Montag, immer so ein bisschen länger, weil die erstmal gucken müssen, wer von der Intensiv verlegt werden kann und allgemein, wie die da unten aufgestellt sind und. Ich so, ja, alles klar. Aber es geht bald los, meinen die. Ja, okay. So.
Und dir noch schön die Hoffnung da machen, ey.
Ja gut, die Schwestern können da halt auch nichts für, ne?
Nee, aber...
Also, ja, und dann bin ich da halt immer wieder hin, weil ich das halt aus Erfahrung kenne, wenn keiner kommt, dann ist irgendwas so. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das jetzt verschoben wird, dann ist das die eine Sache. Das sollen sie mir einfach sagen.
Mhm.
Dann ist das doof, aber ich weiß, was Sache ist.
So. Ja.
Ich bin dann alle halbe Stunde hingegangen und dann hieß es wieder, ja, wir sprechen mit den Ärzten und die sind noch am Klären und... Dann irgendwann habe ich gesagt, okay, es reicht mir jetzt. Die Schwester konnte mir dann auch nicht mehr helfen. Mhm. Ich bin zum Ärztezimmer gegangen und habe gesagt, wie sieht's aus? Ja, die Ärztin meinte, da kam morgens noch ein Notfall zwischen, aber trotzdem stehen wir noch auf Abruf, also dass sie noch nichts essen sollte, trinken sollte, weil sie davon ausgegangen sind, dass es losgeht. Ja, und ich glaube, eine halbe Stunde nach dem Gespräch mit der Ärztin, wo sie meinte, nee, wird noch gemacht, kam dann der Chirurg und ich dachte so, okay, wenn der jetzt persönlich aufs Zimmer kommt, dann heißt das was ganz Doofes. Und der sagte dann auch, es funktioniert nicht aufgrund des Notfalls, der dazwischen gekommen ist. Die haben zu wenig Personal und weil am Wochenende halt an dem Wochenende eine Transplantation oder drei Organangebote da waren, liegen da halt gerade Kinder, die jetzt nicht in absehbarer Zeit extubiert werden können. Und meine Kleine hätte halt so eine umfangreiche OP oder halt auch so einen schwierigen Eingriff, wo man wirklich gewährleisten muss, dass die Beobachtung, Überwachung rund um die Uhr gegeben da ist. Genau. So, dachte ich mir, okay, alles klar. War halt doof, ne?
Ja.
Weil mein Kind wurde unruhig, hatte Hunger und
ja.
Alles umsonst gewesen.
Ja.
Isolation ja. Umsonst, sie umsonst gelitten.
Ja.
Und man selber hat halt auch gehofft, okay, wenn die OP jetzt war, klar, man geht dann durch eine schwere Zeit nochmal.
Aber es ist dann vorbei.
Ja. Fürs Erste, dann, genau.
Es ist dann geschafft, ja.
Ihr wird ein bisschen mehr Lebensqualität geschenkt, weil sie leidet da gesundheitlich drunter. Ist einfach so. Und
was hätte da bei der OP gemacht werden sollen?
Oh.
Oder allgemein, was für eine OP wartet ihr jetzt gerade?
Ja, also sie wurde schon mal operiert. Da wurde die Pulmonalarterie, das ist die Verbindung vom Herzen zur Lunge, also zu den beiden Lungenflügeln, wurde rekonstruiert, weil die nicht angelegt war. Und also die hatte die Verbindung quasi nicht. Und da hat sie dann so ein Röhrchen reinbekommen, dass da Blut fließt. Und das ist so... Ich weiß nicht, für Leute, die sich damit nicht so auskennen, ist das jetzt ein bisschen schwieriger, wenn ich einfach nur die Fachbegriffe nenne. Auf jeden Fall ist das Hauptproblem. Die Pulmonalarterien sind viel, viel zu klein. Und sie hat jetzt auch schon 8 Herzkatheter, wo sie 4 Stents, also einen Stent rechts und links gekriegt hat. Und die waren halt dann irgendwann auch nicht ausreichend. Mhm. Und dann haben sie nochmal einen Stent im Stent gemacht. Und es wächst halt nicht mit, weil ihr Problem ist, die hat noch so eine Art Spaghetti-Gefäße, das nennt man MAPKAs, die gehen von der Aorta zu der Lunge.
Mhm.
Und die haben sie halt vorher versorgt, weil die Verbindung ja nicht da war.
Mhm.
Ja, und die, weil da Druck und Blut durchfließt, nehmen die halt quasi den natürlichen Weg weg. Also da geht halt nichts lang.
Mhm.
Das eigene Blut ist halt eigentlich dafür da, dass es wächst, dass das Wachstum angeregt wird. Das ist nicht passiert, deswegen muss man die weiten. Die andere Sache ist, aufgrund dessen, weil die Aorta ja sehr viel Blut durch diesen MAPKAS gekriegt hat, ist sie so groß wie bei einem Erwachsenen. Und die drückt ihr auf den Bronchien, also auf den Atemweg. Deswegen sie auch so schwer Luft kriegt und ein 2,5-jähriges Kind so große Aorta wie bei uns.
Ja.
Das ist schon, die muss verkleinert werden.
Hat sie eigentlich auch Schmerzen dadurch? Also spürt sie das irgendwie?
Also sie merkt es schon. Manchmal klopft sie sich hier so rauf, wenn sie schwer atmet.
Also die Aorta ist viel zu groß.
Genau, die Pulmonalarterie ist viel zu klein.
Ja.
Dann hat sie ja noch das Loch zwischen den Kammern, also eine Herzscheidewand, wodurch das Blut immer gemischt wird. Und deswegen geht zu wenig Sauerstoff auch in die Lunge aufgrund dieser Mischverhältnisse. Deswegen sie auch den Sauerstoff hat, der im Prinzip nur dafür da ist, um das Blut, was quasi in die Lunge kommt, auf dem Wege, mit Sauerstoff zusätzlich angereichert wird. Weil wenn es sonst da ist, durch die ganzen Mischverhältnisse, geht halt mehr sauerstoffarmes Blut da rein.
Mm.
Und dann soll jetzt tatsächlich auch noch, das wäre eigentlich erst im nächsten Schritt geplant gewesen, die Pulmonalklappe eingesetzt werden. Weil die halt fehlt. Die hat sie nicht. Die war nie da.
Okay.
Und deswegen wurde die OP...
Normalerweise hat man eigentlich 4 Klappen.
Genau. Die Tripuspidalklappe, die Mitralklappe, die Pulmonalklappe und die Mitralklappe?
Hatten wir schon.
Ach so.
Mitral, Tricuspidal, Pulmonal und die Aortenklappe.
Und das, also, und das heißt, die hat jetzt nur 3 denn quasi?
Mhm. Ja.
Okay, ist das denn so ein Genfehler oder ist das... Oder?
Das ist nie angelegt gewesen.
Ach so, okay.
Weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Mutter Laune der Natur hieß es.
Ja. Ja.
Also wir haben es nicht weitervererbt, wir sind gesund, wir Eltern. Wir haben es auch nicht in der Familie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, soll das jetzt auch mitgemacht werden mit der Pulmonalklappe, weil sie war gelistet dann seit Februar. Und,
also auf einer Spenderliste.
Also für diese Pulmonalklappe. Weil manchmal ist es ja so, wenn ein Kind transplantiert wird, kann man ja trotzdem noch Stücke von diesem Herz spenden, wenn die Eltern damit einverstanden sind. Und das könnte ich mir halt vorstellen, dass das in unserem Fall so ist. Mhm. Wie es letztendlich ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte der Chirurg damit auch nicht gerechnet, weil auch mein Kardiologe, der Niedergelassene, bei dem wir zur Kontrolle sind, der meinte, es kann manchmal bis zu 5 Jahre dauern, weil es halt passen muss von der Größe, ne? Und deswegen hatten wir uns eigentlich darauf eingestellt, dass dann das jetzt erstmal ohne die Pulmonalklappe alles gemacht wird und man dann halt irgendwann nochmal eine OP hat wegen der Klappe. Mhm. Was ja dann aber im Endeffekt das kleinere Übel ist, weil es ihr dann in dem Moment nach der OP erstmal besser geht. Mhm. Und man dann auch erstmal wieder Zeit hat. Und man wusste, dass der Schritt sowieso kommt. Und jetzt ist das quasi positiv und negativ. Zum einen wurde die OP wieder verschoben. Zum anderen hat man aber besseres Material, was langfristig besser sein soll.
Mhm. Okay.
Ja, das wird gemacht. Kurz gefasst.
Ja, wir hatten ja auch mal in irgendeiner Podcast-Folge hier über den Mann von Martella da gesprochen, der ja auch die Leber transplantiert bekommen hat. Mhm. Ne? Und da war das ja auch ein riesen Aufwand, bis das überhaupt losging. Und ich hatte Nina vorhin schon gefragt, ob das denen zugesichert ist, dass sie diese Klappe bekommen. Dass das dann auch hoffentlich stattfinden kann.
Ja, also an der Klappe kannst du nicht mehr scheitern. Die ist für uns quasi gesichert.
Ja. Ja. Jetzt liegt es nur noch an dem Pflegenotstand.
Ja.
Dass der halt, dass die da sind.
Und auch beim letzten Mal, wo wir quasi zur OP einbestellt wurden und es dann nicht stattgefunden hat, da war es dann auch so, dass einmal im Spätdienst 2 Schwestern für 10 Patienten zuständig waren. Also ist, was du mir vorhin erzählt hattest, nochmal was anderes, aber trotzdem ist das einfach viel zu viel.
Ja, allerdings.
Und ich kenne das auch anders. Wir waren ja nach der Geburt 8 Wochen im Krankenhaus und da sind die Pfleger quasi über den Flur, das war voll. Da hast du dich nicht so verlassen gefühlt.
Ja. Ach, also das wurde dann direkt praktisch alles nach der Geburt dann festgestellt?
Ja. Also ich wusste es in der Schwangerschaft.
Ach, okay.
Bin geheiratet und ich glaube 14 Tage später hatte ich eine Routinekontrolle beim Frauenarzt. Und dann meinte die dann immer so, ja, der Bauch passt nicht zur Woche und so. Und dann habe ich sie mal gefragt, ja, kann das sein, dass ich zu viel Fruchtwasser hatte? Weil das hatte meine Mutter mal gesagt, weil sie es bei den vorherigen Kontrollen auch immer gesagt hatte und aber nie irgendwie genauer geguckt hat. Und meinte sie so, ich gucke mal, aber so, ne? Mhm. Ja, und dann meinte sie, oh, tatsächlich, und dann war ich am CTG, weil das, ich glaube, die 30. Woche war. Und ab der 30. Woche geht man halt ans CTG, um die Herztöne so, um die Kontraktion zu überwachen. Und dann kam sie mit mal rein, als ich da dran saß und meinte, ja, ich gebe ihm mal eine Überweisung zum Spezialisten. In 99% der Fällen ist da nichts, machen sich keine Sorgen. Ich so, ja, alles klar, okay, bin ich ein bisschen beruhigt. Na gut, von ihr aus eine Vorsichtsmaßnahme, da wird nichts sein, weil in unserer Familie ist auch jeder gesund. Mhm. Ja, und dann habe ich spontan am nächsten Tag direkt einen Termin bekommen und dann war das halt so ein Organscreening, was man in der 21. oder 13. Woche auch machen kann, wo ich aber gesagt habe, es lohnt sich für mich nicht, weil mein Kind wird gesund sein. Wir haben keine Krankheiten quasi, die vererbt werden können in der Familie. Ist Geldverschwenderei und ich bin mir sicher, dass mein Kind gesund ist. So. Ja, und dann lag ich da und dann ist er da ewig lange so beim Herzen stehen oder allgemein an einer Stelle immer stehen geblieben. Ich konnte mir ja nicht, also mein Kind war schon so groß, dass er gesagt hatte, okay, ist schwierig in der 30. Woche da noch vernünftig zu gucken, auch wie sie liegt und so. Aber trotzdem hat er dann noch einen Kollegen hinzugezogen und meinte dann so, ja, ich habe da was gesehen und ich hole aber noch mal einen Kollegen, weil 4 Augen sehen besser als nur 2, nicht, dass ich ihm da jetzt irgendwas Falsches sage. Und der hat das dann auch bestätigt und meinte dann so, ja, Herzfehler, was genau, kann man nicht sagen. Und dann wurde auch waren wir, ich glaube, alle 2 Wochen zur Kontrolle in der Schwangerschaft noch oder jede Woche, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das dann auch mit der Kardiologie, damit man einfach bei der Geburt schon weiß, worauf man sich einstellen kann. Mhm. Aber aufgrund dessen, dass sie quasi schon so groß war, konnte man nicht genau sagen, was es ist. Also konnte man erst zur Geburt sagen, was da nicht richtig ist.
Mhm. Ja. Aber ich meine, wenn du dieses Screening jetzt gemacht hättest in der 13. Woche so...
Hätte für mich nichts geändert.
Hätte man ja auch nichts machen können, ne? Also vielleicht hätte man da ein bisschen genauer, hätte man sagen können, ah, da kommt wahrscheinlich ein Loch irgendwie oder da könnte vielleicht eine Klappe fehlen. Aber man kann ja da den im Mutterleib halt auch nichts machen. Ne?
Also heutzutage ist die Medizin tatsächlich so weit fortgeschritten, dass manche Frauen sogar während der Schwangerschaft operiert werden.
Ja, gut.
Also ich weiß nicht, inwiefern das bei uns möglich gewesen wäre. Ich denke, es hätte nicht geklappt, aber grundsätzlich ist das möglich. Nee. Aber
natürlich auch immer noch mal ein sehr großes Risiko auch, ne? Also wenn man das so machen würde.
Ich weiß noch, ich habe dann meine Hebamme damals, weil man sucht sich ja weit im Voraus eine Hebamme für die Nachbetreuung, habe ich dann geschrieben, von wegen, ja, ich war heute da und da, und der hat mir gesagt, mein Kind kommt mit einem Herzfehler auf die Welt. Mhm. Und sie haben so, mach dir keine Sorgen, das wird nur dieses Loch sein. Das haben ganz viele, und entweder verwechselt sich das oder es muss einmal operiert werden und dann ist gut. Und dachte ich mir so, ja, okay.
Das ist doch nicht cool, sowas denn zu erfahren, ne?
Mhm. Nee, auf gar keinen Fall. Vor allem, wir haben 2 Wochen vorher geheiratet und haben uns einfach gefreut, weil es auch geplant war. Und dann wird dir da so der Boden unter den Füßen weggerissen. Und also von den Ärzten wurde dann halt gesagt, der Herzfehler geht oft noch mit anderen Behinderungen ein. So. Mhm. Und ich habe dann noch eine Fruchtwasseruntersuchung machen lassen.
Einfach also ist so. Auch eigentlich relativ gefährlich, oder? So eine Fruchtwasseruntersuchung?
Ja, aber ich dachte mir so, ich will darauf vorbereitet sein und mich vorher schon mal informieren und so. Und indirekt raten dir viele Ärzte dazu ab, auch wenn du so weit bist, es wegmachen zu lassen, aber es kam für mich nicht in Frage.
Nee.
Und da bin ich ja ganz dem Motto, nicht Hauptsache gesund, sondern Hauptsache geliebt. Mhm. Und das war es von Anfang an. Und von daher, ja.
Ja. Wie war das bei dir im Krankenhaus? Hast du da...
Also hast du das da selber persönlich miterlebt?
Was?
Dass genau. Du da auch mal in so einer Situation warst, Mensch, wir haben jetzt hier kein Pflegepersonal, ich weiß jetzt nicht, wie ich ihnen helfen kann oder so. War da, also...
Also ich habe ja in der Erwachsenenpflege gearbeitet, ich bin ja keine Kinderkrankenschwester. Und bei uns war es einfach häufig so, dass Betten reduziert wurden. Also es gab ja dann halt so einen Stellenschlüssel. Ich meine, der war 1:10 oder... Ja, 1:10 oder 1:... Doch, am Ende war er dann, glaube ich, 1:10, wo wir dann einfach nur 20 Betten hatten. Und wir waren eigentlich eine große Station mit insgesamt 32 Betten, 33 Betten. Also schon, das sind so 13 Betten halt einfach quasi leer standen, weil wir halt kein Pflegepersonal haben. Und das ist natürlich für so eine große Station erstmal ein großer Verlust, den man halt nicht versorgen kann. Und es war dann halt einfach viel, also das kriegt man dann auf der Station nicht so mit, weil die Leute, die dann auf der Station sind, die sind ja erstmal da, die haben dann da ihr Bett. Aber was in der Notaufnahme dann immer abging, wenn dann die Leute da ankamen mit dem Rettungsdienst und dann, ja, wir haben aber kein Bett, wir sind abgemeldet hier, das Krankenhaus, die Rettungswagen fahren das Krankenhaus aber natürlich trotzdem an, weil
ich grad sagen.
Wohin erstmal, ne? Und dass da unten dann halt der Stress losging, so, wo verlegen wir den Patienten hin? Und das hat halt viel mit, ja, Telefonieren, Verlegung, das macht halt auch einfach viel Arbeit. Aber und nebenbei muss aber dann auch die andere Arbeit gemacht werden, weil da kommen dann halt auch Notfälle rein. Also du telefonierst die Notfälle halt irgendwie weg, dass sie verlegt werden, musst dich aber natürlich auch um die Notfälle kümmern,
die
du aufnehmen kannst. Ne? Und es war immer ein großes Hin und Her, dass dann auch Intensivpatienten sehr schnell auf Normalstationen verlegt wurden und dann waren die aber noch gar nicht bereit dafür und mussten dann wieder zurückverlegt werden, weil wir die gar nicht dementsprechend versorgen konnten und weil sie einfach nicht stabil genug waren.
Da kenne ich auch ganz viele andere Eltern. Also bei uns betrifft es ja jetzt quasi nur Eltern, weil mein Kind krank ist. Und ich halt auch im Austausch mit anderen Herzmamas bin, die ich auf Station auch kennengelernt habe. Und ich kann das nur bestätigen.
Ja.
Und genau davor habe ich halt auch Angst. Ich bin natürlich dankbar, wenn sie die OP hat. Auf der anderen Seite weiß man als Elternteil, okay, ein anderes Kind wartet gerade auf diesen Platz.
Ja.
Und was ist, wenn mein Kind das stabilste ist, aber noch nicht bereit für die Normalstation? Dann wird es trotzdem verlegt.
Ja, genau. Ja, bei uns war das halt auch gerade in der Corona-Zeit natürlich ganz schlimm, weil da halt auch die Beatmungsplätze halt so vergeben wurden, wie man halt, also es wurde natürlich schon darüber gesprochen, wer hat welche Erkrankung, welche Vorerkrankung, wie geht es dem jetzt, wer hat welche Werte und so, dass es dann danach entschieden wurde. Ob das immer richtig war, kann man halt nicht sagen, das konnte einem keiner sagen. Aber auch allgemein, dass irgendwie solche Gespräche überhaupt stattfinden müssen. So, verlege ich jetzt lieber den auf die Intensivstation oder lieber den? Also ich kann mich noch an einen Fall erinnern, da ich habe halt auf der Corona-Station gearbeitet und da habe ich dann einen Anruf gekriegt, war ich dann auch alleine, weil war ja kein anderer da. Ja, ich habe einen Patienten für dich, ist Corona-positiv und so und ist unter 10 Litern Sauerstoff stabil.
Unter 10 Liter.
Unter 10 Liter. Ja. Achtmal nachgefragt, so, ne? Ich weiß nicht, deine Kleine kriegt 4 Liter, ne?
Ja, manchmal. Also wir sind mit 1 bis 2 Litern entlassen worden, haben das aber eigenverantwortlich auf 3 permanent gehabt und zwischendurch, wenn es ganz schlimm ist, drehen wir auch mal auf 4, aber alles darüber wurde uns von den Ärzten gesagt, bringt nichts und wenn es soweit ist, dann müssen wir einfach kommen.
Ja, genau. Also, ne, wenn man schon hört, also 1 bis 2 Litern ist normal, auch beim Erwachsenen, dass er so ein bisschen Unterstützung bekommt. 3 Liter, okay, und 4 Liter ist dann schon, kann man machen. Aber es gibt auch so gewisse Lungenerkrankungen, wo man den Sauerstoff einfach definitiv nicht höher drehen darf, weil ansonsten so eine CO2-Narkose entsteht, na, ist auch egal. Auf jeden Fall dann mit 10 Litern Sauerstoff stabil, ja, alles klar. Mhm. Ich dann natürlich auch gleich gesagt, so, also das ist ja eigentlich ein Fall für die Intensivstation, weil ich gar nicht die nötigen Mittel habe, um das kontinuierlich überwachen zu können. Und wenn man 10 Liter Sauerstoff braucht, dann ist die Sättigung halt auch einfach total schlecht und eigentlich ja dauerhaft ein Notfall. Ja, und dieser Patient kam dann aber trotzdem zu mir auf die Normalstation. Und ich habe dann gleich Blut abgenommen und nochmal geguckt und alles gecheckt und so und hatte dann auch mal versucht, den Sauerstoff abzumachen, ging aber überhaupt nicht, musste sofort wieder ran und dann musste ich da auch ja eigentlich darum kämpfen, dass dieser Mensch auf die Intensivstation kommt, weil es ja halt auf Normalstation nicht zu leisten war. Also,
ja.
Und das war auch ein junger Mensch und das ist dann schon und wenn es die Ärzte nicht sehen, so wenn die Ärzte nicht dafür sorgen, dass der da wirklich hin muss, ob man nun Platz hat oder nicht, so und wenn das Pflegepersonal dann aber auch nicht mehr da ist, um das zu erkennen, um das zu sehen, um dafür zu kämpfen, wer macht es dann?
Ja, das geht ja auch dann auf die Psyche. Also wenn du weißt, du hast da jemanden liegen, den du eigentlich gar nicht richtig versorgen kannst. Und der ist bei dir einfach nicht gut aufgehoben.
Genau, ja.
Was macht der dann bei dir so?
Ja.
Und du kämpfst darum, dass der dahin kommt, wo er besser versorgt werden kann.
Ja.
Und das ist einfach nicht möglich.
Ja, genau. Ja.
Und ich weiß, also durch meinen Instagram-Account weiß ich halt auch so einige Sachen, die ich vorher nie geglaubt hätte. Also ich war zwar damit in Berührung, aber wie du vorhin schon gesagt hast, die Notaufnahmen sind voll, die RTWs dürfen nicht mehr anfahren, kommen trotzdem.
Ja.
Weil sie einfach keine andere Möglichkeit haben. Und dann war das bei mir so, da hat eine Mutter geschrieben, dass der Sohn, glaube ich, auf jeden Fall das Kind, einen Krampfanfall hatte, der Notarzt da war und die erstmal 3 Stunden telefonieren mussten, wo sie das Kind unterbringen. Letztendlich musste dann ein Heli kommen und das Kind in, was weiß ich, wie weit entferntes Klinikum bringen, weil da der einzige Platz war.
Oh mein Gott.
Und das kann es einfach nicht sein.
Nee. Das ist, und das Problem ist einfach, dass es nicht an den Ärzten liegt. Also ich glaube, klar, jede Klinik sucht auch nach Ärzten, aber die Ärzte sind immer noch besser besetzt, die Ärztestellen, als die Pflegestellen. Ne? Also,
Aber ganz ehrlich, Arzt möchte ich auch nicht sein. So nee, Triage, wie du eben gesagt hast.
Um Gottes Willen.
Ich möchte nicht darüber entscheiden, okay, dem und dem spreche ich jetzt mehr Chancen zu. Und also ich denke mal, die werden gleich versorgt so. Aber wenn man weiß, okay, der hat eine niedrigere Lebenserwartung und für den anderen kämpft man dann doch vielleicht einfach ein bisschen mehr. Man weiß ja nie, ob es die richtige Entscheidung war.
Genau. Nee, das
Ich möchte auch nicht, dass irgendein Arzt so über mein Kind entscheiden muss.
Nee, genau.
Im Falle.
Genau.
Falles.
Genau. Oder eben halt auch als Schwester, ne? So sagen muss, okay, komm, ne, dann nimm lieber den mit auf die Intensiv als den. Genau. So, weil sehr schwierig. Ich
habe auch schon die wildesten Geschichten gehört.
Sehr schwierig. Nur leider werden die Bedingungen nicht besser. Ich arbeite ja auch nicht mehr im Krankenhaus, weil die Bedingungen einfach...
Das Ding ist aber auch, viele wollen das einfach auch nicht wahrhaben, wie es ist.
Nee, weil genau.
Die denken, ich bin krankenversichert, mir steht das zu, wenn ich was habe, komme ich ins Krankenhaus, werde versorgt. Ja, aber wenn der Platz nicht da ist, bringt dir deine Krankenversicherung auch nichts.
Genau. Ja. Nur, also es kommt ja auch immer nicht auf den Platz an. Ne? Ist ja schon mal toll, das ist ja der erste Schritt, wenn man einen Platz hat, ein Bett hat. Genau. So, aber wer kommt zu dir ans Bett? Ne? Das ist ja dann auch die zweite Frage. So, darum geht es ja auch. Aber die Bedingungen werden halt einfach nicht besser. Und das liegt nicht nur an der Politik oder an den Klinikchefs oder am Gehalt oder an, weiß ich nicht was. Es liegt auch einfach viel am Patienten selbst und an den Angehörigen, dass man als Krankenschwester auch eben nicht die Wertschätzung und Anerkennung bekommt, die man vielleicht verdient hat. Ich habe immer gesagt, ich will keinen Golden Globe dafür haben, dass ich diesen Beruf ausübe, aber mal ein Danke als anstatt geschlagen zu werden, das wäre schon mal ganz nett gewesen. So
was habe ich zum Glück nicht erlebt. Also klar habe ich auch so Momente, wo ich mal die eine oder andere Kraft hätte gefühlt erwürgen können. Ja. So, ne? Also wenn man sich einfach denkt, es ist mein Kind und mach doch so. Man sieht aber nicht, was die eigentlich leisten. So. Und da geht halt manchmal auch ein bisschen Empathie flöten.
Ja, ja,
und da können nichts für. Und ich habe eine Schwester, die ich auf Station nicht mochte, wo ich immer gesagt habe, okay, wenn die keinen Bock auf den Job hat, dann soll sie es doch lassen. Ja. So, und bei der habe ich nie geklingelt, weil ich wusste, ich eck mit der so ein bisschen an. Ja. Und das kann es ja auch nicht sein. Und ich weiß aber letztendlich nicht, ob sie das von der Person war oder ob es dem Pflegenotstand geschuldet war. So. Das ist ja auch nicht schön. Ja. Man möchte schon gut aufgehoben sein. Ja. Und man merkt halt auch, dass die Pflegekräfte kämpfen und kaum Zeit haben. Mhm. Die arbeiten strikt das ab, was sie machen müssen, so das Notwendige.
Genau.
Sprechen vielleicht ein, zwei Sätze mit dir und dann sind die wieder weg.
Ja,
genau. So, und du merkst, wenn du gerade mal ein Gespräch suchst und auch so, was die Ärzte sagen, du kriegst da kaum was mit, weil die einfach nicht die Zeit dafür haben.
Ja, genau. Ja. Ja, das ist dann so das nächste Problem, was dann da halt aufkommt, wenn du dann noch eine Schwester hast, die dann halt so am Ende ist, dass sie gar nicht mehr so freundlich und empathisch sein kann, wie sie eigentlich sollte oder wie sie auch eigentlich ist, aber durch diesen ganzen Stress und durch diesen ganzen Druck, der von überall kommt, von allen Seiten.
Du hast ja auch mehr Verantwortung, ne?
Ja.
Weil du entscheidest ja Dinge.
Kann man dem gar nicht standhalten.
Genau.
Ja.
Ja.
Ja, sehr schwierig.
Ja, vor allem, wenn die Leute aber auch nicht draus lernen, so. Man kann es nicht oft genug sagen und die Pfleger sagen das ja auch schon. Man kann rausgehen und einfach nicht wiederkommen, so nach dem Motto.
Genau.
Weil jederzeit irgendwas passieren kann. Du kannst jederzeit einen Arbeitsunfall haben, einen Autounfall, einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt. So, das sind, denke ich mal, die häufigsten Sachen. Es kann aber auch irgendwie mit dem Alter eine Krankheit kommen, die diagnostiziert wird, wo man ins Krankenhaus muss, stationär. Und da möchte man dann einfach auch eine gute Versorgung haben.
Ja. Ja.
Und auch selber als Mensch so gewürdigt werden.
Genau. Gerade auch, wenn du gar nicht in diesem Bereich tätig bist oder niemanden hast in deiner Familie, ob Kinder oder Eltern oder Geschwister oder so, der da irgendwie ein bisschen Ahnung hat, um das alles so ein bisschen zu unterstützen. So, das ist auch immer, wo ich mir so denke, was machen die Leute, ne? die nicht viel Ahnung von diesem ganzen medizinischen Bereich haben. Ja. Ne? So die,
ich muss dazu auch sagen, wir waren ja anfangs so, okay, wir fuchsen uns da rein, wir lernen viel, wir eignen uns viel Fachwissen an. Das hatte uns damals auch am Tag der Geburt die Ärztin direkt erzählt, als die uns den Herzfehler erklärt hat, was sie genau hatte. Sie müssen da so eine kleine Ärztin werden. Sie müssen wissen im Notfall, was ihr Kind hat, damit sie das gut erklären können. Und da bin ich auch sehr dankbar für, weil im Notfall zählt jede Sekunde.
Ja.
Und wenn ich dann da schon denke oder mir die Sorgen machen muss, wo wird mein Kind untergebracht und kommt überhaupt ein RTW, weil dann muss ich da schon die Zeit nicht dafür aufbringen, dass der sich nochmal einen Brief durchlesen muss. Also klar, den gebe ich natürlich den Arztbrief, aber wenn ich sagen kann, das und das ist hauptsächlich das Problem.
Genau.
Und ich weiß, was mein Kind fehlt und kann da auch möglichst gut unterstützen und zuarbeiten, dann bin ich da schon mal sehr froh drum. Und auch die Klinik, wo wir sind, die ist halt immer so, die hat immer gesagt, achten Sie da drauf, lernen Sie Ihr Kind besonders gut kennen und wenn Sie irgendwas wissen oder vermuten, dann ab in die Klinik, ja. Aber mittlerweile bin ich so, ich möchte eigentlich gar nicht so gerne in die Klinik, weil jedes Mal wird es schlimmer. Also jedes Mal kommt irgendeine andere Horrorstory. Ja. Und ich gehe nicht mehr guten Gewissens in die Klinik und weiß, ich bin da gut aufgehoben, meine Tochter ist gut versorgt, sondern ich habe wirklich jedes Mal Angst so.
Ja.
Und auch als sich der Zustand so verschlechtert hat, dass wir jetzt mit Sauerstoff zu Hause sind, ich habe anfangs gesagt, ich gehe hier nicht aus der Klinik, bevor dieser Sauerstoff nicht weg ist. Also ja. Ich habe gesagt, ich möchte mein Kind so mit nach Hause nehmen, dass sie vernünftig leben kann, weil das ist einfach eine Einschränkung. Und ja, die haben aber halt, oder es ist so weit, dass sie sagen, okay, wir trauen ihnen das als Eltern zu, sie gehen so nach Hause. Wir leiten sie an, wir erklären ihnen das und tschüss, ab, weil der Platz einfach nicht da ist.
Ja, genau, weil schon wieder ein anderes Kind gewartet hat quasi.
Genau.
Ja, ja, dass man einfach zu früh, ja, zu früh entlassen wird, obwohl man sich das gar nicht zutraut. Ich weiß nicht, vielleicht war es ja letztendlich die beste Entscheidung, ins kalte Wasser geworfen zu werden, um damit umzugehen. Oder würdest du jetzt sagen, du wärst doch lieber da noch geblieben?
Ich hätte ihn am liebsten gar nicht mehr, den Sauerstoff.
Ja, klar.
Ja.
Also ich kann es verstehen, aber es kann halt einfach nicht sein. So.
Nee, das darf nicht sein. Das stimmt.
Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass ihr so geholfen wird, zeitnah, dass wir jetzt gar nicht an dem Punkt sind, wo wir sind. Also dass man jetzt nicht jeden Tag Angst haben muss, okay, schafft es noch bis zur OP? Wird die OP wieder verschoben? Oder.
Ja.
Ich habe auch mit dem Kardiologen gesprochen, der hatte mich Freitag nochmal angerufen und nach ihr gefragt. Ich habe gesagt, irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl jetzt nicht so das, was ich gerne hätte.
Mhm.
Aber die Zeit wird es zeigen. So, ich fahre jetzt nicht einfach in die Klinik und sage, hier ist was, sondern ich reize es aus, bis gar nichts mehr geht, weil was soll ich machen?
Ja.
Ob ich zu Hause bin oder in der Klinik. Macht keinen Unterschied.
Ja.
Auf gut Deutsch gesagt.
Ja. 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 Ja, man will ihr natürlich auch den Stress ersparen überhaupt erstmal, ne? So.
Eben.
Für sie ist das ja auch einfach super anstrengend und kräftezehrend. So.
Es ist halt auch im Alltag nicht schön. Ich kann nicht einfach so auf den Spielplatz gehen, so rutschen mit dem Sauerstoffgerät. Das ist halt auch einfach nicht so einfach. Und dann auch so die Gesellschaft an sich. So. Das eine ist Thema Pflegenotstand und Wegsehen. Das andere ist aber auch Pflegenotstand sehen und blöd gucken, ne?
Ja, wenn
man dann andere Betroffene sieht.
Ja, genau. Aber
es gibt ja tatsächlich Eltern, die dann die Kinder einfach wegziehen, anstatt es vernünftig zu erklären. So, wo man sich denkt, ist sie die Krankheit der Person?
Ernsthaft?
Ja.
Oh, wie, was
wegziehen? Na, wegziehen, das Kind ist krank, das kannst du
nicht. Ach so, von deiner Tochter.
Ja, und deswegen, ich möchte ja auch die OP haben, damit sie endlich ein Teil der Gesellschaft werden kann, weil Krippe ist nicht möglich mit Sauerstoff. Da hat die Krippe gesagt, ich kann der Krippe gar nicht genau sagen, wann sie in die Krippe kann, aufgrund des Zustandes, weil die gesagt haben, mit Sauerstoff ist nicht.
Ach so, und die Krippe will die Verantwortung nicht übernehmen für dieses, weil die natürlich auch keine medizinische Ausbildung haben, ne? Also genau, mit Ersthilfekurs
kommt man da nicht so weit. Müsste mich denn dafür irgendwie einsetzen oder schlau machen oder es hinkriegen, dass da eine medizinische Kraft die ganze Zeit sitzt.
Mhm.
Und zum anderen weiß ich gar nicht, ob das möglich wäre mit dem Sauerstofftank. Weil so ein kleiner mobiler Tank, der hält 4 Stunden. Und wenn ich arbeiten gehe und, keine Ahnung, 6 Stunden arbeiten müsste,
ja,
diese Difference.
Ja.
Geht
ja
nicht.
Ja.
Ja, und die waren anfangs schon so, oh, schwerherzkrank. Die haben auch kranke Kinder gehabt, also in der Krippe.
Mhm.
Die waren aber schon operiert, die waren wieder gesund.
Mhm.
So, und sie, da wusste man ja noch gar nicht, wie es weitergeht.
Mhm.
Aber ich habe gesagt, ich möchte ihnen Normalität schenken. Und es hat ihr einfach auch gut getan. Und es tut ihr auch gut, mit anderen Kindern in Kontakt zu sein.
Ja, aber klar.
Es ist halt alles so
aber
schwierig.
Gibt es denn da einen Anspruch drauf, dass sie so eine medizinische Kraft haben könnte, damit sie in Kindergarten oder dann auch irgendwann, also ich hoffe mal, dass die OP nicht so lange dauert, bis sie in die Schule kommt, aber angenommen, sie bräuchte halt immer noch,
ich denke mal, da gibt es
vielleicht mal im Sportunterricht oder so, dann irgendwie Sauerstoff, weil man denkt,
Sport machen darf.
Ja, aber so, ne, dass sie vielleicht in manchen Situationen dann doch nochmal Sauerstoff braucht, ob es denn da nicht Anspruch drauf gibt, dass ihr dann so eine medizinische Kraft zusteht. Es gibt ja diese Schulbegleitung
zum Beispiel. Ja, ich denke mal, sowas wird sie auch brauchen. Ich denke, das ist möglich. Ich mache es nur nicht, weil ich die Verantwortung selber nicht so gerne abgebe.
Ja.
Also
ja,
gerade in ihrem Fall.
Ja.
Auch bei Familienangehörigen.
Ja.
Bei Opa und Oma hat sie noch nicht einmal geschlafen. Aufgrund dessen.
Weil sie sich das auch selber nicht zumuten?
Doch. Sie würden, also vor dem Sauerstoff. Jetzt mit Sauerstoff geht das nicht, weil wir so ein bisschen gebunden sind. Aber davor habe ich sie nicht abgeben wollen über Nacht. Also wir sind immer zu Oma und Opa hingefahren und so.
Aber über Nacht, ja.
Ja.
Das kann ich verstehen.
Weil man halt nie weiß, okay, wann ist jetzt wieder was.
Ja. Da möchte man lieber selber.
Ich denke mal, mit der nächsten OP ist es dann getan, dass ich so ein bisschen, je nachdem, wie es auch ausgeht nach der OP, aber so ein bisschen lockerer werden kann, wenn das alles wieder deutlich besser ist.
Ja. Wenn du halt auch siehst, dass deine Tochter wieder besser geht und alles.
Genau.
Ja.
Ja. Also es ist ein Zustand in Deutschland, den kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass den Deutschland mal erreichen würde.
Ja,
nee.
Also nicht in einem Land wie Deutschland.
Zählt Deutschland ja als gutes medizinisch versorgtes Land mit guter medizinischer Versorgung. Aber eigentlich ist das momentan alles andere als
wir haben damals gut, nicht auch so in der Schwangerschaft gedacht, wir können froh sein, dass wir nicht in den USA leben, so vom Geld her. Ne? Also wenn du da nicht versichert bist, dann kannst du dir das nicht leisten. Ja. So in Deutschland hast du aber das Privileg, eine gute Versicherung zu haben und alles. So, ich weiß auch, wie viel so eine OP kostet. Das hätte ich mir nicht leisten können. So. Ja. Und dann aber zu wissen, okay, es gibt nicht die Leute, die die Arbeit erbringen können, weil, keine Ahnung, nicht das neue Personal gefördert wird oder generiert wird, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind und weil viele auch einfach aufgrund der Belastung nicht mehr können, dass sich da nichts tut, ist halt einfach echt traurig.
Ja, so, ich meine, du sagst jetzt so, ihr hättet euch die OP nicht leisten können. Irgendwie hätte man das ja hingekriegt, ne? Ob man sich einen Kredit aufnimmt, ob Oma und Opa irgendwas zahlen oder keine Ahnung wer, oder mit Spenden oder so. Irgendwie hätte man das ja hinbekommen, ne? Aber welche Oma und Opa oder welche fremden Leute stellen sich denn in den OP und sagen, ja, okay, dann mache ich das jetzt, ne? Also das ist ja so eine Sache, das könnte man hinkriegen mit dem Geld, auch wenn das natürlich schwierig ist und so. Aber so Pflegepersonal dahinzustellen, die das machen, ja,
das ist nicht
so,
das
wie
nicht
soll, einfach, wie soll das funktionieren,
es
ne?
Es ist ja auch nochmal so, also du bist ja schon vorbelastet mit der Situation, ein krankes Kind zu haben. So, und dich dann ja mit jetzt aber auch noch mit dem Pflegenotstand auseinanderzusetzen zu müssen und so Gedankengänge zu haben, so was ist, wenn kein RTW kommen kann oder wenn du nicht rechtzeitig ins Krankenhaus kommst, wenn kein Platz da ist, weil ein anderes Kind das hat. Wenn du den Platz von einem anderen Kind besetzt, also in dem Fall mein Kind, wenn mein Kind zu früh auf eine Malstation kommt und irgendwelche Komplikationen auftreten, ist jemand rechtzeitig da und hilft meinem Kind? So.
Ja.
Damit muss man sich auch jetzt beschäftigen, was ja eigentlich nicht richtig ist. Damit müsste
sich alles andere ist ja schon schlimm genug.
Genau.
Ne? So. Nur, ja, das Problem ist halt, es wird nichts für das Pflegepersonal getan. Also klar, es gab Corona-Bonus und die Gehälter werden angepasst.
Applaus.
Ja, ganz wichtig. Applaus, der Applaus war ganz wichtig. So, das war auch alles super, da haben wir uns auch wirklich drüber gefreut. Aber wir würden uns mehr über Kollegen freuen, über neue Kollegen freuen und nicht, das hilft nicht, drei Ausbildungen in eine zu packen, weil die Themen einfach so völlig auseinandergehen. Also ich könnte mich jetzt als Krankenschwester nicht auf eine Kinderstation gehen und da ein Kind pflegen. Das könnte ich nicht. Mhm. Genauso andersrum könnte eine Kinderkrankenschwester keinen alten Menschen pflegen. Mhm. Also grundsätzlich ist alles, jeder ist ein Mensch, aber trotzdem ist einfach alles anders. Und alles, was bis jetzt irgendwie von der Politik da irgendwie in Anführungszeichen gemacht wurde, was die meinen, was sie gemacht haben, das hilft einfach alles nichts, um das irgendwie attraktiver zu gestalten. Wozu dann noch kommt, dass wenn man dann wirklich kündigt, dass einem die Tür quasi offen gehalten wird und noch beim Sachenpacken geholfen wird, was es natürlich auch nicht besser macht, weil da auch die Wertschätzung und die Anerkennung einfach fehlt. Und deswegen gehen halt einfach alle, viele, weil es einfach viele Bereiche gibt, in denen es einfach deutlich besser ist.
Ja, manchmal muss man ja auch an sich denken. Also da verstehe ich die Leute auch.
Genau.
Diese Work-Life-Balance ist nicht da. Und was ja auch noch so ist, das sagte mir eine Schwester, auch das neue Personal, das kann gar nicht richtig angelernt werden
aufgrund
dessen.
Ja,
und das vertreibt halt auch ganz schnell ganz viele. So, das kann es nicht sein. Ja.
Wenn es neues Personal gibt, neue Auszubildende, die sehen halt sofort, wie schlimm das eigentlich alles ist. Und dann überlegen die sich noch dreimal, ob man das wirklich
machen möchte. Anfang des Jahres hatte ich dann auch so zwei neue Gesichter auf Station gesehen. Habe mich gefreut, oder sind neue Leute. Die gibt es jetzt nicht mehr. Die sind auch schon gegangen. Die haben aufgehört.
Ja, ja.
So, das ist ganz schlimm.
Also man sagt so, man hält so 7 Jahre in der Pflege durch. Ich habe jetzt 4 durchgehalten. Also so in dieser aktiven Pflege im Krankenhaus, nenne ich es mal. Zwar ein bisschen mehr über die Hälfte, aber nicht der Hit, so, ne? Also.
Was ich auch ganz schlimm finde, ist, es war ja schon vor Corona so, dann zu Corona war es ja noch schlimmer.
Genau.
Und es tut sich trotzdem nichts. Nein. Und jetzt dürfen sogar die positiv Getesteten an meinem Kind arbeiten. So, ich habe mein Kind versucht, 2 Jahre lang davor zu schützen. Mhm. Und jetzt muss ich, wenn ich ins Krankenhaus gehe, meinem Kind der Gefahr aussetzen, dass es Covid kriegt. Das kann ja auch nicht richtig sein. Ja,
genau. Wo sind wir denn da? Ja, das sind alles Maßnahmen, die man sich entweder schenken kann oder die halt einfach nicht funktionieren.
Ja. So. Und es muss sich was ändern.
Ja, absolut.
Sonst kann derjenige, der morgen Schlaganfall kriegt, vielleicht dann nicht mehr versorgt werden.
Genau. Ja, genau. Ja, und das kann halt...
Man kann ja auch nicht immer so denken, betrifft mich nicht oder auch, ich kenne zwar einen, aber das ist jetzt nur ein Bekannter so, sondern was ist, wenn man...
Und bei dem war noch alles gut.
Genau. Und was ist, wenn mein Papa, meine Geschwister, meine Mama, meine Großeltern... Wer auch immer, der mir nahe steht, irgendwie ins Krankenhaus muss und dann nicht adäquat versorgt werden kann.
Ja.
So, das ist ja auch einfach so die Menschenwürde, ne?
Ja,
die
da genau. so ein bisschen
angegriffen wird.
Jeder sollte sich einfach mal bewusst sein, dass jeder von seinen Angehörigen oder auch derjenige selbst erstmal nicht versorgt wird und dann halt eben auch alleine und alleine gelassen, denn da irgendwie, ja. klarkommen muss oder halt auch eben nicht mehr klarkommen kann und dann alleine in seinem Zimmerchen da stirbt und ohne, dass jemand dabei ist, weil es niemanden gibt, um das jetzt mal ganz makaber und vielleicht auch ein bisschen getriggert zu sagen, aber es ist einfach so.
Ja. Nur viele wollen sich mit dem Thema Krankheit nicht auseinandersetzen.
Nee, würde ich auch nicht gerne.
Selbstverständlich ansehen, dass sie gesund sind. So, ja, so war ich vor meiner Tochter auch so. Man merkt das auch erst, wenn man selbst betroffen ist, ja. Aber man kann doch dem ein bisschen Gehör schenken, wenn man sagt, Achtung, das Problem ist da und es muss sich was ändern, weil man ist selbst betroffen, man weiß, was das für Auswirkungen hat, anstatt dann zu sagen, ja, ich bin nicht betroffen, keine Ahnung. So.
Ja, das kann sich schnell ändern, leider. Vielleicht hat man dann in dem Moment Glück, weil es dann irgendwie 1-2 Tage gibt, wo es mal gut besetzt ist, so, aber der dritte Tag kann dann halt schon wieder...
Ich weiß auch, eine Schwester, die hat 36 Stunden am Stück gearbeitet. Mhm. 36 Stunden am Stück. Da passieren doch Fehler.
Ja.
Und das darf nicht passieren. Also ich will ihr jetzt nichts unterstellen, ne? Aber das fand ich auch heftig. Ja. So jemand, ich möchte ausgeschlafenes Personal neben meinem Kinderbett auf Station haben.
Ja.
Und wissen, dass da keine Fehler passieren.
Ja.
Dass die Pflegekraft, ja... ausgeschlafen ist, keine Fehler macht und die Pflege so gewährleisten kann, wie sich das gehört.
Ja.
Und nicht gestresst von A nach B zu hetzen und gar nicht mehr klarzukommen.
Ja, grundsätzlich sieht das eine Pflegekraft auch so, die möchte das auch so, aber die Vorgaben, die sie, ja, was sie bekommt von oberen Etagen, sind halt einfach anders. Ne? Die sagen, ja, Doppelschichten wird schon gehen, Spät-Frühwechsel wird schon klappen, muss man halt mal durch. So, dass,
da finde ich auch ganz schön, das hatten wir vorhin, glaube ich, schon mal. Es gibt ja Leute, die in die Pflege zurück wollen, aber halt zu deren Bedingungen. Wie zum Beispiel, wir sagen zum Beispiel, es wäre sinnvoll, eine Mutti-Schicht einzuführen, so dass die Muttis, die in die Pflege wollen, nicht von diesem Frühdienst betroffen sind, sondern vielleicht von 8 bis 14 Uhr arbeiten können. So einfach unterstützen, helfen, weil sie es auch gelernt haben. So, das würde schon den Pflegekräften viel abnehmen.
Ja.
Aber stattdessen heißt es, nee, brauchen wir nicht, so nach dem Motto, entweder machst du das, was wir wollen, oder du kommst halt nicht.
Ja,
so, das kann ja auch nicht richtig sein.
Ja, genau. Da ist auch einfach das große Problem, da wird dann gesagt so, ja, aber warum darf die denn um 8 kommen und ich muss hier um 6 kommen? Ja, weil du vielleicht kinderlos bist oder weil deine Kinder schon groß sind und die hat halt eben ein Kind. Ja. Aber sei doch froh darüber, dass noch um 8, dass du weißt, okay, jetzt ist es gerade 6:30, aber in 1,5 Stunden kommt noch jemand.
Ja.
Das Problem ist aber auch, dass es einfach viel zu eingefahrene Strukturen in so einem Klinikalltag sind. Das heißt, es muss vor dem Frühstück müssen alle, die Körperpflege bekommen haben oder gemacht haben, es müssen alle gestriegelt am Frühstückstisch sitzen. Ich dusche doch auch manchmal um 12.
Ja.
So, ist doch wurscht. Ne?
Ja, oder wann? Dass man das dann so macht, wie es halt passt.
Genau, ne?
Also, und dass da keiner vergessen wird, sondern dass man das so macht, dass man die Pflege trotzdem gewährleisten kann und sich vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit für den einen Patienten nimmt, weil man weiß, bei dem anderen braucht man nicht so lange, aber keine Ahnung. Genau. Dafür ist man doch Pfleger, weil man seine Patienten kennt und, und selber am besten weiß.
Bedürfnisorientiert.
Genau.
Arbeitet. Aber das ist zu festgefahren. Das ist einfach zu festgefahren. Und das, wenn dann so junges Personal kommt, die das dann so sagen, das wird einfach nicht angenommen, weil das einfach feste Strukturen sind, die da so eingefahren sind, das kann nicht mehr geändert werden. Nö.
Weil ich höre ja auch immer so von wegen, wenn jetzt zum Beispiel, wie bei dem Beispiel eben, jemand sagt, ich würde gerne arbeiten, aber zu meinen Bedingungen, und die dann sagen, nee, ist nicht, weil es dann vielleicht auch so ein Kostenfaktor ist, keine Ahnung, eine bezahlte Kraft, die vielleicht eine Nachtschicht arbeiten will, so, kostet mehr als jemand, der nur am Tag arbeitet.
Ja,
oder, gut. Ja, dass dann vielleicht, wie du sagst, der eine sagt, ich will aber auch so eine Schicht haben und es dann da einfach Unstimmigkeiten im Team gibt oder dass man da dann irgendwie das Gehalt anpassen muss, wie auch immer, dass man dann sagt, okay, dann spare ich mir das Geld, weil ich habe ja nicht genug, aber ich habe welche, die arbeiten und die machen dann die Arbeit halt mit, anstatt jemanden Neues zu haben, der unterstützen kann. So.
Also klar, jemand im Nachtdienst verdient natürlich mehr, als der im Tagdienst arbeitet oder nur im Tagdienst arbeitet. Aber Nachtdienst ist halt auch so ein Dienst, den wollen halt auch die wenigsten machen, ne?
Okay.
Also ich habe mich da auch länger rausgehalten aus dem Nachtdienst, weil das auch einfach sowas von nervenzehrend und kräftezehrend ist. Irgendwann bin ich dann da mal wieder eingestiegen, mehr unfreiwillig als freiwillig, aber klar, verdient man dann ein bisschen mehr. Aber ich hatte ja auch schon gesagt, auf meiner Station war der Altersunterschied. Also der nächste kam dann erst 17 Jahre später und dann ging es immer weiter höher. Also die konnten alle meine Mütter sein. So, dass die sich dann natürlich gefreut haben, wenn ich den Nachtdienst mache und nicht sie den Nachtdienst machen, die jetzt schon 35 Jahre auf dem Buckel haben, ne, in ihrem Job. Ist auch klar. Aber eingefahrene Strukturen und irgendwie, weiß ich nicht, dann halt auch eben dieser Neid, so, warum kann ich denn nicht um 8 kommen?
Ja, aber es ist so allgemein das Problem der Gesellschaft auch geworden, ne?
Ja.
Man gönnt einem nichts mehr.
Genau. Und das Problem ist halt auch einfach, man will viel Geld für wenig arbeiten. Mhm. Das funktioniert im Krankenhaus aber nicht.
Nee.
Also im Krankenhaus.
Ich möchte auch kein Arzt sein, weil wenn ich mir überlege, die haben manchmal 24-Stunden-Dienst und dann vielleicht noch einen Notfall. Und ich gehe mir manchmal schon oder bin damals mit 8 Stunden Arbeit mit dem Gedanken zur Arbeit gegangen, von wegen, oh, heute vielleicht wieder 9 Stunden machen und so. Also möchte ich auch kein Arzt sein. Auch gerade in dieser schweren Zeit, die dann halt über Leben und Tod entscheiden und wo sich einfach auch irgendwie nichts ändert.
Ja,
weil so viele wegsehen und
genau, weil so viele eben wegsehen und das einfach nicht annehmen und man nicht gehört wird mit dem, was man sagt. So, wir haben immer gesagt, ich würde mir am liebsten so eine Kamera auf die Stirn schnallen und einfach alles mitfilmen.
Ja, genau,
Da so abgeht, damit man das mal sieht.
Habe ich halt auch den Instagram-Account gemacht, damit andere Betroffene einfach auch mal aus der Sicht des Patienten selber berichten können oder halt als Angehöriger, die jemanden auf Station begleiten oder so, wie zum Beispiel wir Herzeltern, die ihre Kinder da auf Station auch pflegen, weil man macht ja quasi schon fast so einen Job mit. Also will ich jetzt nicht mit der Pflege gleichstellen, Gottes Willen, aber man musste sich da halt schon viel Fachwissen aneignen und weiß halt mit gewissen Situationen auch einfach umzugehen, wo sich jemand anderes vielleicht schon, wenn der Monitor mal blinkt, denkt, oh Gott, hier ist gerade irgendwie was Notfallmäßiges, wo ich dann entspannt da bin und sage, nee, alles gut.
In anderen Ländern ist das ja so, dass also auf Kinderstationen und so ist es ja normal, dass die Mütter da bleiben und sich um das Kind kümmern und die Schwester ja nur für das Medizinische verantwortlich ist oder was die machen müssen. In anderen Ländern ist das so, dass die Angehörigen ihre Angehörigen pflegen, also dass die ins Krankenhaus kommen, um die Körperpflege zu machen, um anzuziehen und sowas alles, um denen Essen zu geben und so. Und das ist hier in Deutschland halt, das muss man halt alles mitmachen. Also
ja, und die Schwestern sind ja mittlerweile auch an dem Punkt, wo sie sagen, sie sind dankbar, wenn die Eltern dabei sind. Also ich habe da halt auch schon erlebt, dass da Säuglinge, ich kann da ja nichts zu sagen, also jeder wird da seinen Grund für haben, gibt die verschiedensten Lebenssituation oder Lebensumstände, die es vielleicht auch nicht möglich machen, bei so einem kranken Kind die ganze Zeit dabei zu sein.
Wenn es noch Geschwister gibt oder ne,
so. Genau, irgendwelche anderen Umstände. Ja. Aber das ist schon traurig, wenn man dann da so weiß, was der Pflegenotstand aktuell für Auswirkungen hat und man dann da wirklich so ein paar Wochen altes kleines Kind sieht, wie die Tür da offen ist, damit die Schwestern das hoffentlich hören, wenn es schreit.
Ja.
Und wo man halt einfach merkt, okay, die Eltern können ja nicht so unterstützen.
Ja.
Und ja.
Man würde ja als Elternteil wahrscheinlich auch, also natürlich fällt einem das immer schwer, dann wirklich mal in so einem Klinikaufenthalt mal eine Nacht zu Hause zu schlafen. Aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass sich das jedes Elternteil mal wünschen würde. Jetzt war ich 2 Wochen hier, jetzt würde ich gern mal eine Nacht zu Hause schlafen, damit ich hier wieder mit neuer Kraft für die nächsten 2 Wochen hergehen kann.
Das hatte ich tatsächlich damals, als wir 8 Wochen in der Klinik waren. Irgendwann bist du bei jedem Tag, wo die Visite reinkam, mit dem Gedanken in die Visite gegangen, so, okay, die sagen dir, du darfst nach Hause.
Mhm.
Und es war einfach so aussichtslos, dass wir nach Hause kamen. Und dann habe ich irgendwann wirklich einen Tag gehabt, wo ich nicht mehr konnte. Ich habe geheult. Ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Irgendwann müssen wir doch mal nach Hause kommen. Und dann hat sie auch gesagt, fahren Sie nach Hause, schlafen Sie sich aus. Ihr Kind braucht Sie, Sie brauchen Kraft. Habe ich nur gesagt, ich lasse mein Kind doch hier nicht alleine.
Ja.
Also ich habe es mir in dem Moment tatsächlich gewünscht, ja, aber ich konnte nicht.
Ja, und ja. Aufgrund des Pflegenotstandes macht man es jetzt noch weniger. Also genau. diese Kopfsache, nein, ich lasse mein Kind jetzt hier nicht alleine, das ist die eine Sache. Aber dann zu wissen so, ja, aber wer kümmert sich denn um mein Kind, wenn ich nicht da bin? Das ist nochmal eine ganz andere Sache.
Ja.
Ne?
Und damals war das ja aber auch noch anders. Also ich habe das anfangs, als sie auf die Welt kam, ja auch nochmal anders wahrgenommen, wie ich vorhin gesagt hatte. Da waren die Flure nicht so leer wie heute.
Mm.
Da hast du immer irgendwen auf dem Flur gesehen. Und heute guckst du auf den Flur, der ist gespenstisch leer. Und hoffst dann mal irgendwo, eventuell, wenn du nur eine Frage hast, weswegen du nicht klingeln möchtest, eine Schwester zu erwischen. Und dann siehst du aber, okay, 5 Klingeln auf dem Gang sind auf Rot und die muss sie wahrscheinlich alle ablaufen oder teilen sie sich auf, keine Ahnung. Und dann denkst du dir so, okay, ist meine Frage jetzt wirklich notwendig? Muss ich sie damit belästigen? So, ist ja kein Notfall. Mhm. Und da macht man sich auch schon Gedanken, oh, wann klingel ich jetzt wirklich? Oder kann das noch warten, wie auch immer. So, das war ja damals noch nicht so. Und damals habe ich schon gesagt, ist nicht. Und auch damals war ich mir nicht so bewusst, dass das jetzt wirklich auf einem Punkt wie jetzt ist. Also, und das wird ja immer schlimmer. Und das Schlimme ist ja, das wird ja schon seit Jahren gesagt. Also seit Jahren weiß man um den Umstand. Und es ändert sich einfach nichts.
Nee. Leider nicht.
Wo soll das noch hinführen?
Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Und auch Leute wie du, die den Beruf erlernt haben, weil sie es machen wollen, und jetzt einfach aus den Gründen aufhören, weil sie nicht mehr können und nicht mehr bereit dazu sind.
Ja.
Ja. Mein Kind ist leider darauf angewiesen, ne?
Ja. Da kann man halt nicht mehr eben sagen, ich höre jetzt auf oder so, keine Ahnung. Da muss man halt sich darauf verlassen.
Oder würde man sich gerne darauf verlassen?
Ja. Das mag ich mir nicht vorstellen. Und das Ding ist ja auch, es ist ein Bereich, wo man nicht streiken kann. Also das Flughafenpersonal, das kann streiken, weil es keinen Bock hat, Fluggäste von A nach B zu transportieren. So. Wo ich mich frage, wo ist da der Sinn? Mein Gott, ja, ihr habt Verantwortung für Menschenleben, aber ihr kämpft dann nicht um Leben und Tod. Und ich weiß nicht, was die verdienen, aber in dem Moment ist mir die Pflege einfach wichtiger und die können nicht einfach ihre Arbeit niederlegen und sagen, so, wir brauchen mehr Geld. Ja.
Aber auf die Straßen. Was. Ja.
Genau, und in NRW haben die Leute jetzt 12 Wochen lang gestreikt nebenbei. Ne? Also die haben jetzt nicht einfach eine Klinik geschlossen und sagen, wir machen jetzt hier nichts mehr, sondern das haben die alles nebenbei gemacht. 12 Wochen für ein kleines bisschen Veränderung. Für ein kleines bisschen. So. Und Flugpersonal streikt 2 Tage oder so und kriegt direkt irgendeine Tariferhöhung, das kann es auch nicht sein.
Ja, weil das einfach so, ja, Dinge sind im Leben so, kann ja nicht sein, dass ihr jetzt hier nicht abheben könnt, dass ihr jetzt nicht in Urlaub könnt, ihr habt dafür bezahlt, mein Gott, da muss ich jetzt kämpfen, dass ich jetzt hier mein Geld wieder bekomme von der Fluggesellschaft, das kann ja auch nicht sein und wie ärgerlich und so. Ja klar, ist auch ärgerlich. Ich fliege auch in 3 Wochen in Urlaub, wenn mein Flieger dann nicht abhebt, dann drehe ich wahrscheinlich auch am Rad. Aber das ist ja nicht damit zu vergleichen, wenn ihr jetzt ins Krankenhaus geht und man sagt, nee, und wir haben keinen Platz für ihr Kind.
Auch so von der Arbeit ist es nicht zu vergleichen, was die Pflege leistet und was überhaupt ein Pilot oder eine Flugbegleitung leistet.
Überhaupt
nicht. Die werden bestimmt auch stressige Momente haben, aber die stehen nicht zwischen Leben und Tod die ganze Zeit.
Nein. Ja.
Und deswegen habe ich halt gesagt, ich will diesen Instagram-Account machen und auch wenn es aussichtslos scheint, lieber was machen oder versuchen, anstatt einfach wegzugucken.
Ja, genau. Ja, dann kann man sich wenigstens nichts vorwerfen oder ein schlechtes Gewissen später haben, genau, dass man nichts gemacht hat. Ja.
Ich kann ja auch nicht mal in eine andere Klinik gehen und einfach mal so anfragen, so würden Sie es genauso machen, haben Sie Kapazitäten? Nein, ja. Es wird überall gesagt, wir haben keinen Platz, wir haben keine Kräfte, nichts. Also da sitzt ja. man dann als Eltern einfach so daneben und kann einfach nur zugucken und einem sind die Hände gebunden und man fühlt sich schon so machtlos und so schlecht, weil es dem Kind so schlecht geht.
Ja. Ja, sehr schwierig, sehr schwierig. Aber wir werden nicht aufhören, wir werden weiterhin unseren Mund aufmachen und darüber genau. sprechen.
Genau.
Und hoffen, dass irgendwie irgendwas gehört wird und dass sich vielleicht doch was ändert.
Muss sich was ändern.
Ja, sonst
ja. Dann sterben wir alle in ein paar Jahren alleine,
ja.
wenn wir alt werden.
Genau, also, ja. sonst sehen wir schwarz.
Hast du ja vorhin auch gesagt, dass deine Kollegen so um die 17 Jahre älter waren. Ja. Da merkt man ja auch, dass da kein neues Personal nachkommt. Mhm. Und nee. Das ist ganz schlimm. Wenn die Leute alle in die Rente gehen,
dann, ja.
Dann können sie die Kliniken dicht machen.
Ja.
Ja. ja.
Gezwungenermaßen.
Absolut. Ja.
So, wie lange haben wir jetzt getalkt?
Wir sind bei einer Stunde. Oh. Eine Stunde.
Was?
ja, das Thema ist einfach, da kann man einfach drüber diskutieren.
Ja. Ja.
ja. Ihr könnt euch auch gerne mal eure Meinung dazu sagen, schreiben, wie auch immer.
Ja.
Auch anonym. Gerne.
Ja. Wir verlinken nochmal.
Wenn ihr Erfahrung habt, sie bei mir teilen.
Genau.
Wir verlinken nochmal Ninas Account. Und entweder ihr schreibt uns ja bei Instagram oder eben auch gerne anonym, geht auch.
Oder auch gerne Nina irgendwas schreiben.
Ja, genau.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Na sehr klar, gerne.
Sehr gerne. danke, dass du so mutig warst.
Ich bin ja, ich muss da ja auch offen für sein, ne? Also,
ja,
grundsätzlich ist einfach, aber
ja.
wenn niemand den Mund aufmacht, ne, dann kann sich auch nichts
ändern. Nee, genau.
Das stimmt.
Ja. Das stimmt. Das ist leider so.
Also alle mithelfen.
Genau. Fleißig teilen, fleißig hören.
Wie sage ich immer so schön, ich will, dass mein Kind lebt. Und ja. sie will ja auch leben. Also sie ist ja auch nicht jemand, der so traurig in der Ecke liegt und so, wo man sagt, okay, die ist schwer krank, sondern man merkt es manchmal nicht an, so vom Wesen her.
Ja.
ja. Sie, man merkt es gesundheitlich, dass sie eingeschränkt ist und ihr die Lebensqualität einfach ein bisschen fehlt, aber sie will.
Mhm. Diesen fröhlichen Charakter.
Ja. ja.
Und viel Blödsinn im Kopf hat sie auch.
ja. Aber ist ja auch schön, dass sie,
ja.
dass sie wenigstens so halbwegs, ne, dass sie auch Blödsinn macht genau. und so, ne? Und dass sie, du hattest mal so eine Story, wo sie dann immer den Fernseher wieder lauter gemacht hat
ja.
und so, ne?
Ja.
Kannst du bitte mal wieder leiser machen?
Ja, das war die Tonybox.
Ach so.
Da hast du so zwei Öhrchen und dann kann man da zum Beispiel Baloo und sowas hören.
Mhm.
Und die können das dann halt selber einstellen und sie findet halt laut ganz gut, ja. weil das irgendwie so ein größeres Ohr ist. Und dann hatte ich auch nicht damit gerechnet in der Story, dass sie das wirklich leiser macht, weil sie das normalerweise nie macht. Aber da hat sie es tatsächlich mal gemacht und ich war sehr erstaunt, dass sie da auf mich gehört hat. ja.
ja, schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei.
Ja.
Fleit das teilig.
Ich hoffe.
Teilt das fleißig.
ja, und ich hoffe jetzt, dass unsere OP Ende des Monats stattfindet.
Ja, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen.
Ja.
Genau.
Okidoki, Peoples.
Alright. Das war bis jetzt unsere längste Folge, ne?
Ja. Ich glaube auch,
wir brauchen mehr Gäste.
ja. ja. Brauchen wir auch.
Ja.
Brauchen wir auch.
Nee, war schön hier.
Okidoki.
Haben wir auch.
Freunde. Okay, Freunde.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, Bello.
Tschüss.
Bye, bye.